Am vergangenen Sonntag, da haben wir hingewiesen auf eine Unterschriftenaktion, an der wir uns beteiligen. Es geht da um einen 67-jährigen Christen, der war früher Leiter der Evangelischen Allianz in Eritrea und der wurde, ja, als er 49 Jahre alt war, wurde er gefangen genommen, ist jetzt seit 18 Jahren im Gefängnis in Eritrea ohne irgendeine Anklage, ohne irgendeinen Prozess. Und es läuft im Moment eine Unterschriftenaktion, die geht noch bis zum 24. Juni. Draußen an dem runden Tisch, an dem ihr vorbeikommt, am Ausgang, da liegt eine Unterschriftenliste, da liegt auch noch ein bisschen Information, wer noch genauer wissen möchte, um wen es sich da handelt. Wenn ihr möchtet, könnt ihr da gerne unterschreiben und wir werden das dann am 24. rum an die Sammelstelle schicken. Und wenn ihr da unterschreibt, dann könnt ihr gleichzeitig auch dafür beten, dass dieser Mann freikommt. Ja, wir sind im Lukas-Evangelium am Mittwochabend. Und es wäre noch bekannt zu geben, wir haben vorgestern noch mal im Leitungskreis über unseren Livestream gesprochen und hatten Rückmeldungen in diese Richtung, Rückmeldungen in jene Richtung. Wir sind jetzt so verblieben, dass wir an den normalen Mittwochen, dass wir da den Livestream durchlaufen lassen und dass wir an den Zeugnisabenden, also am ersten Mittwoch im Monat, dass wir da, wie es auch letztes Mal war, nach der Andacht den Livestream beenden, einfach damit wir in einem mehr familiären Rahmen auch innerlich und äußerlich die Freiheit haben, weiterzugeben, was der Herr uns aufs Herz legt und was wir anderen gerne weitergeben möchten. Wir werden mal sehen, wie sich das entwickelt. Wenn also bis, sagen wir mal, in 3-4 Monaten sich der erste Mittwoch im Monat nicht verändert, dann werden wir möglicherweise auch nochmal darüber reden und sehen, ob wir dann auch den Livestream wieder durchlaufen lassen. Wir möchten aber auch dadurch eben die Möglichkeit geben, nicht nur beim Zeugnis, sondern auch beim Gebet, bei der Zeit, die wir dann haben, offener zu sein. Für die anderen Mittwoche, die Gebetsgemeinschaft, die wird sowieso, weil wir keine Mikrofone für den Raum haben, die wird sowieso nicht übertragen. Aber beim Zeugnisabend wollen wir das halt eben anders halten. Wir haben heute auch keinen Videobeitrag und der Grund ist schlicht und einfach der, dass letzten Mittwoch der Beitrag die Verse in Lukas Kapitel 11, 1 bis 28 abgedeckt hat. Wir haben aber nur über die Verse 1 bis 13 gelesen gehört und gelehrt und von daher die Verse 14 bis 28, die haben wir letzte Woche schon gehört und gesehen und die werde ich heute noch mal lesen, aber wir werden auf die Wiederholung von dem Video verzichten. Wir haben uns vor einer Woche am Mittwoch intensiv mit dem Thema und eigentlich ausschließlich mit dem Thema Gebet beschäftigt. Es war ein Thema, was uns, wo es in den ganzen 13 Versen drum ging. Und es war schön zu sehen, dass etliche sich haben ermutigen lassen, auch an der Gebetsgemeinschaft teilzunehmen. Wir haben nicht jeden Mittwoch eine Gebetsgemeinschaft, aber immer wieder mal. Und ich möchte euch einfach ermutigen, lasst nicht nach, macht einfach so weiter und lernt beten. Darum ging es ja auch letzten Mittwoch. Beten ist nichts, was man sofort kann, wenn man gläubig wird, sondern beten ist was man lernt. Und man lernt es nicht durch Bücher lesen, sondern man lernt es dadurch, dass man es tut. Und wir haben einen kleinen Rahmen hier, einen kleinen geschützten Rahmen, in dem wir es praktizieren können. Ja. Heute machen wir weiter mit den Versen 14 bis 20. Ich bete nochmal und dann gehen wir in den Text. Treuer Herr, wir möchten dir danken für dein Wort. Wir danken dir, dass wir es in unserer Sprache haben, dass wir so viel daraus verstehen und lernen können. Wir möchten dir danken, Herr, dass du immer wieder zu uns redest und Punkte in unserem Leben ansprichst, wo du uns aufbaust und ermutigst und auch korrigierst und wo du einfach zu uns redest. Herr, dein Wort ist wirklich lebendig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und zeigt auf, Herr, was du in jedem von unseren Leben zeigen möchtest. Und so möchten wir dich auch jetzt bitten, Herr, dass du zu uns redest, dass wir offene Augen haben und offene Ohren, offene Herzen, das zu verstehen, was du für jeden von uns hast. Amen. Heute ist unser Hauptthema nicht das Thema Gebet, sondern die unsichtbare Welt. Man könnte besser sagen, die dunkle, unsichtbare Welt. Lukas 11, 14 bis 20, damit fangen wir an, wir gehen heute bis 28, ich lese aber erstmal die Verse 14 bis 20. Und er trieb einen Dämon aus, und der war stumm. Es geschah aber, nachdem der Dämon ausgefahren war, redete der Stumme, und die Volksmenge verwunderte sich. Aber etliche von ihnen sprachen, durch Beelzebul, den Obersten der Dämonen, treibt er die Dämonen aus. Und andere versuchten ihn und verlangten von ihm ein Zeichen aus dem Himmel. Er aber, da er ihre Gedanken kannte, sprach zu ihnen, jedes Reich, das mit sich selbst uneins ist, wird verwüstet und ein Haus, das gegen sich selbst ist, fällt. Wenn aber auch der Satan mit sich selbst uneins ist, wie kann sein Reich bestehen? Ihr sagt ja, ich treibe die Dämonen durch Beelzebul aus. Wenn ich aber die Dämonen durch Beelzebul austreibe, durch wen treiben sie eure Söhne aus? Darum werden sie eure Richter sein. Wenn ich aber die Dämonen durch den Finger Gottes austreibe, so ist ja das Reich Gottes zu euch gekommen. Wenn man den Vers aufteilen würde, oder diese Verse aufteilen würde, dann könnte man sie in vier Gruppen aufteilen. Erstens, Jesus vollbringt ein Wunder. Er befreit jemand vom Dämon. Zweitens, Jesus wird daraufhin angegriffen und verleumdet. Drittens, Jesus wird herausgefordert, ein Zeichen zu tun. Und Jesus erklärt und behauptet sich durch Logik. Die vier Punkte kommen in diesen paar Versen vor. Über den dämonisierten Menschen lesen wir nicht sehr viel. Wir lesen, dass er einen Dämon hatte und wir lesen, dass er stumm war wegen dem Dämon. Er konnte also, der Dämon hat ihn sprachlos gemacht, dass er nicht reden konnte. Und wir wollen nicht den Fehlschluss ziehen, dass wenn Menschen nicht reden können oder Menschen nicht sehen können oder Menschen nicht gehen können oder Menschen irgendeine andere Krankheit haben, dass das immer durch einen Dämon ist. Wir lesen in der Bibel, dass es manchmal durch einen Dämon war. Ja, manchmal haben Dämonen Krankheiten hervorgerufen. Aber es wäre falsch, jetzt zu sagen, gut, jede Krankheit, da steckt ein Dämon hinter. Wenn wir die Evangelien lesen, dann lesen wir tatsächlich, dass die meisten Krankheiten, die Jesus heilte, dass er einfach die Krankheit heilte. Er sprach zu dem Fieber oder er sprach zu dem Lahmen oder er sprach zu einem Blinden. Nicht, er trieb da bei jeder Krankheit irgendwie den Dämon der Blindheit aus oder der Dämon des Gelähmtseins oder so. Aber hier in dieser Situation, Lukas 11, da war es tatsächlich ein Dämon, der diesen Mann verstummen ließ und ihm davon abhielt, zu reden. Und Jesus heilt ihn und sofort beginnt die Krise. Jesus heilt ihn, tut was Gutes, tut ein Wunder, tut ein Zeichen, sofort beginnt die Krise. Und die Krise besteht eigentlich aus zwei Punkten. Guckt mal in eure Bibeln und findet mal raus, was sind die beiden Punkte, die diese Krise ausmachen. Aus welchen beiden Komponenten besteht das? Vers 15 und 16 könnt ihr gucken. Irgendeine Idee?
Jesus, wenn Wenn Jesus sieht, dass die Leute außer Vernunft, dann er gibt nicht auf, er versucht mit den Leuten vernünftig zu reden.
Jesus gibt nicht auf, er versucht mit den Leuten vernünftig zu reden, ja. Aber warum musste er überhaupt mit den Leuten reden? Was war die Krise, die jetzt entstand, die Unannehmlichkeit? Ja, die Leute verglichen ihn oder sagten, er treibt den Dämon aus durch den Obersten der Dämonen. Das war das eine, richtig. Und was war das andere? Sie wollten ein Zeichen haben, ganz genau. Diese beiden Dinge. Anstatt sich zu freuen, ich glaube, es steht da, dass sie erstaunt waren, aber anstatt sich zu freuen, dass da ein Mensch plötzlich wieder reden konnte, von dämonischen Mächten befreit war, anstatt das zu erfahren, greifen sie ihn an, machen ihm Vorwürfe und fordern ein Zeichen. Das, wie ich meine, Lustige ist ja eigentlich, dass Jesus gerade ein Zeichen getan hatte. Er hat einen Dämon ausgetrieben und ein Stummer konnte wieder sprechen. Das war ja ein Zeichen. Zeichen, und sie glaubten trotzdem nicht. Zeichen sind also keine Garantie dafür, dass Menschen an Jesus glauben. Wir wünschen uns manchmal, dass mehr Zeichen geschehen, dass mehr Wunder geschehen, damit Leute zum Glauben kommen. Und es sind durch Zeichen und Wunder Menschen zum Glauben gekommen, ja. Aber denkt mal an das Zeichen der Speisung der 5.000 und der 4.000. Es waren wahrscheinlich mehr als 10.000 Leute, die da satt wurden. Und wo waren die alle als die Menge rief, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Zeichen und Wunder sind schön. Wir danken dem Herrn dafür, wo er sie tut, in unserem Leben, in unserer Mitte oder wo auch immer. Aber sie sind keine Garantie, dass Menschen zum Glauben kommen. Offensichtlich diese Dämonenaustreibung und diese Heilung, diese Stummen, dieses Zeichen förderte auch nicht den Glauben in den Leuten, sondern sie forderten weiteres Zeichen. Zeichen sind auch kein sicherer Beweis für Göttlichkeit, dass die Zeichen vom Himmel sind. Denkt mal an die Magier in Ägypten. Als der Mose da Wasser zu Blut werden ließ, also nicht der Mose, sondern Gott durch Mose, was machten die verrückten Magier? Irgendwo war noch Wasser, was weiß ich, in der Badewanne oder sonst wo. Die machten auch Wasser zu Blut, anstatt es wieder zurück zu verwandeln in Wasser. Aber sie konnten auch dieses Zeichen tun. Oder Mose wirft seinen Stab dahin, er wird zu Schlange und die Magier, die werfen auch ihre Stäbe dahin, werden auch zu Schlangen. Gut, deren Schlangen werden gefressen. Die haben den Kürzeren gezogen. Unser Gott ist größer, unser Gott ist mächtiger. Aber ein Zeichen, ein Wunder ist keine Garantie, dass es von Gott kommt. Ich denke, man kann immer einen guten Test anwenden, wer kriegt die Ehre und wo steckt Jesus da drin? Gut, der Vorwurf wirkt also schwer. Was hatte man Jesus vorgeworfen? Man hatte ihn vorgeworfen, durch den Obersten der Dämonen, durch Beelzebul, die Dämonen auszutreiben. Wer oder was sind Dämonen? Ich glaube, da haben wir schon mal kurz drüber gesprochen, aber lasst uns das einfach noch mal kurz zusammenfassen. Wer oder was sind Dämonen? Wo kommen die her?
Sind Engel, die nicht Gott gehorchen und mit Satan,
Ja, Engel, die Gott nicht gehorchen, die Gott ungehorsam sind und die mit Satan, die Satan folgen. Ist eine gute Zusammenfassung. Wir haben davon gehört, als wir durch das Buch Jesaja gelehrt haben und auch im Buch Hesekiel. In beiden Büchern gibt es Passagen, die aufzeigen, dass Satan selbst, der Oberste, dass Satan selbst ein leuchtender Engel war. Mit besonderer Stellung. Und er wollte irgendwann auf dem Thron Gottes sitzen. Sein Herz erhob sich. Und er wurde aus dem Himmel verbannt. Und mit ihm vielen andere Engel, die ihm folgten. In der Offenbarung lesen wir in Kapitel 12 über Satan, der da als ein Drache beschrieben wird. Sein Schwanz fegte ein Drittel der Sterne weg, die er auf die Erde warf. Und diese Stelle wird von vielen Auslegern so ausgelegt, dass als Satan aus dem Himmel verbannt wurde, dass er ein Drittel der Engelwesen mit sich zog, die ihm folgen wollten. Auch in Judas 6 lesen wir von Engeln, die gesündigt haben, die gefallen sind. Von denen heißt es, ihre Grenzen, die ihnen von Gott zugewiesen waren, sie nicht anerkannten, sondern den Platz verließen, an den sie gehörten. Und noch eine Stelle aus der Offenbarung, Kapitel 12, Vers 9. Da heißt es, dieser große Drache, die alte Schlange, die Teufel genannt wird, oder der Satan, oder der, der die ganze Welt verführt, wurde mit all seinen Engeln auf die Erde geworfen. Gefallene Engel sind also solche, die Satan in seiner Rebellion gegen Gott folgten. Und die werden Dämonen genannt oder böse Geister oder unreine Geister. Gibt's verschiedene Begriffe, die die Evangelisten Matthäus, Markus, Lukas, Johannes benutzen, um diese Dämonen zu beschreiben. Ihr Ziel ist zu verführen, von Jesus wegzuziehen und zu täuschen. Das ist Satans Ziel und da arbeiten die Dämonen mit. Diese Dämonen, diese gefallenen Engel sind Feinde Gottes und Jesu Feinde, aber durch Jesus besiegt. Er hat die Gewalten und Mächte besiegt, heißt es im Kolosserbrief. Kommen wir irgendwann zu, so an einem Sonntag. Und darum müssen diese Dämonen, diese unreinen Geister, wie auch in unserem Text heute, deswegen müssen sie weichen, wenn Jesus befiehlt. Oder sie müssen weichen, wenn im Namen Jesu befohlen wird, weil Jesus sie besiegt hat. Und darunter müssen sie sich beugen. So, jetzt haben wir die Dämonenseite geklärt. Wer ist Beelzebul?
Vielleicht irgendein Name von Satan?
Vielleicht irgendein Name von Satan, ja. Und genau in diese Richtung geht es nämlich mit Beelzebul. Vers 15 wird er schon beschrieben, er ist der Oberste der Dämonen. Beelzebul als Oberster der Dämonen. Beelzebub mit einem B hinten heißt Herr der Fliegen und war eine Baal-Gottheit in Kanaan im Alten Testament. Und diese Baal-Gottheit Beelzebub wurde dann von den Juden auf Satan bezogen. Und darum lesen wir hier von Beelzebul. Und die Juden behaupten also hier, die Gegner Jesu, behaupten also hier, dass Jesus in der Macht Satans wirkt, des Obersten der Dämonen, um Menschen von Dämonen zu befreien. Wie argumentiert Jesus dagegen? Was ist sein Gegenargument? Genau so ist es. Jesu Gegenargument ist, dann bekämpft Satan sich ja selbst. Und ein Reich, das sich selbst bekämpft, im Bürgerkrieg steht, das hat keinen Gewinner, das kann nicht überwinden. Als Beispiel 1991 bis 2001 gab es im früheren Jugoslawien 4 Kriege, in den 10 Jahren 4 Kriege und einen Aufstand. Und was heute von Jugoslawien übrig ist, zerbrochen. In alle möglichen kleineren Länder. Oder wir könnten auch an Israel denken. Israel war ja ein großes Reich. Zuerst unter den Jahren Sauls, aber dann unter David, die Blüte, dann unter Salomo, war ein Reich. Und dann nach Salomo Da konnten sich der Rehabeam und der Jerobeam nicht einigen. Jeder hatte seine Nachfolger und sie konnten sich nicht einigen. Und dann, was passierte? Israel zerfiel in ein Nordreich und ein Südreich bis zum Schluss. Ein Reich, was in sich selbst uneins ist, das kann nicht bestehen. Außerdem stellt Jesus dann noch eine Frage, und zwar in Vers 19. In Vers 19 fragt er die, die ihn anklagen: Wenn ich aber die Dämonen durch Beelzebul austreibe, durch wen treiben eure Söhne sie denn aus? Jesus sagt praktisch zu den Leuten: Ihr akzeptiert also, dass Dämonen ausgetrieben werden können. Denn eure Söhne tun das ja auch. Also tun eure Söhne nach eurer Aussage das Gleiche wie ich. Wir treiben Dämonen aus. Warum sagt ihr, dass deren Macht von Gott ist und meine Macht von Satan? Wenn ihr mich verurteilt, verurteilt ihr euch selbst. Eigentlich erklärt Jesus seinen Angreifern, ihr steckt in einem Dilemma. Ihr dürft nicht zugeben, dass meine Macht göttlich ist, sonst müsstet ihr ja zugeben, dass ich für das Reich Gottes bin, dass ich das Reich Gottes baue, dass ich das Reich Gottes bringe. Und darum sagt ihr, was nicht sein darf, kann nicht sein. Und deshalb beschuldigt ihr mich, ich tue das alles im Namen des Obersten der Dämonen. Und dann erklärt Jesus in Versen 21 bis 23, warum er die Macht hat, selbst bösen Geistern zu befehlen. Vers 21 bis 23 in Lukas 11, wenn der Starke bewaffnet seinen Hof bewacht, so bleibt sein Besitztum in Frieden. Wenn aber der, welcher stärker ist als er, über ihn kommt und ihn überwindet, so nimmt er ihm seine Waffenrüstung, auf die er sich verließ, und verteilt seine Beute. Wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich. Und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Frage: Warum hat Jesus Macht, Dämonen zu gebieten? Mit Worten aus dem Text. Warum hat Jesus Macht, Dämonen zu gebieten? Weil er der Stärkere ist. Ganz genau. Jesus ist der Stärkere. Satan ist stark. Er bringt uns ja auch immer wieder zu Fall. Er bringt Leute, die geistlich weiter sind als wir, zu Fall. Aber Jesus ist der Stärkere. Das ist der Punkt. Jesus ist der, welcher Satan und seine Dämonen besiegt hat. Und das sehen wir immer wieder in den verschiedenen Berichten in den Evangelien, dass Jesus der Stärkere ist. Das sehen wir am Kreuz. Jesus ging den ganzen Weg. Hat Satan nicht versucht, ihn davon abzubringen? Gleich zu Anfang seines Dienstes, die Versuchungen in der Wüste. Dann während seines Dienstes die ständigen Angriffe, die ständigen Fangfragen. Man muss sogar sagen, ein-, zweimal haben die Leute sogar Steine aufgehoben, um ihn umzubringen. Die ständigen Pläne der Pharisäer und Sadduzäer, ihn umzubringen. Sein Gebetskampf in Gethsemane. Vater, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorbeigehen. Und dann hing er schon am Kreuz und die Leute sagen, wenn du Gottes Sohn bist, dann komm doch vom Kreuz herab und dann glauben wir. Satan hat alles versucht, aber Jesus der Stärkere, und das zeigt sich am Kreuz. Er ging den ganzen Weg. Das sehen wir in der Apostelgeschichte, den Siegeszug des Evangeliums, wo ich weiß nicht, wie oft der Paulus gesteinigt und vertrieben und geschlagen wurde. Ich glaube, am Sonntag lese ich eine Stelle, wo das dann vorkommt, die Zahlen. Immer wieder, wo Satan sich in den Weg stellt, wo Paulus ins Gefängnis muss. 2 Jahre in Caesarea, eine Nacht in Philippi. 2 Jahre, glaube ich, dann nochmal in Rom. Und es ging ihm nicht immer gut. Und trotzdem, es war ein Siegeszug des Evangeliums, den wir in der Apostelgeschichte sehen. Dann gab es Knatsch in der ersten Gemeinde in Jerusalem. Da wurden Leute übersehen, da wurden hellenistische, griechische Witwen übersehen. Und die ganze Sache wurde gelöst. Jesus ist der Stärkere. Wir sehen es durch die Kirchengeschichte hindurch bis heute. In der Gemeinde Jesu. Selbst da, ich ermutige euch, lest die Heftchen von Open Doors oder von AVC, wo die Zeugnisse drinstehen von Christen, die in der Verfolgung leben und die Jesus erfahren. Jesus ist der Stärkere. Das sehen wir in Kolosser 2,15, da ist der Vers, den ich eben erwähnt habe. Auf diese Weise hat Gott die Herrscher und Mächte dieser Welt entwaffnet. Er hat sie öffentlich bloßgestellt, indem er durch Christus am Kreuz über sie triumphiert hat. Frage an uns darum lautet, welche Macht hat Satan über uns? Was würdet ihr sagen? Welche Macht hat Satan über uns?
Keine.
Keine. Okay, da haben wir eine Antwort. Irgendeiner, der noch was geben möchte, noch was sagen möchte.
Wenn wir sie ihm lassen.
Wenn wir sie ihm lassen, okay.
Alle Bereiche, die wir nicht zu Jesus gebracht haben, vielleicht können sie noch in Satans Hand.
Die Bereiche, die wir Jesus nicht gebracht haben, die wir ihm nicht unterordnen, da nimmt Satan Einfluss. Grundsätzlich können wir natürlich sagen, das ist schon richtig, grundsätzlich hat Satan oder muss Satan keine Macht über uns haben als Gotteskinder, über uns als Gotteskinder. Leute, wir sind gerettet, wir sind erlöst, wir sind befreit. Jesus ist gekommen, um die Gefangenen herauszuführen. Wir sind herausgeführt. Wir leben nicht mehr in der Dunkelheit, wir leben im Licht. Grundsätzlich hat Satan keine Macht über uns. Aber, und die Frage wurde eben schon beantwortet, warum ist das bei manchen Christen, bei vielen Christen, nicht so sichtbar oder wird nicht erfahren? Ich glaube, die Hildegard hatte gesagt, was wir ihm geben an Macht, das nimmt er auch. Oder die Bereiche, die ihm nicht untergeordnet sind, da nimmt er Einfluss drauf. Mit unserer Erlösung durch das Blut Jesu Christi haben wir keine pauschale Immunität gegen Satan und seine Angriffe und seine Tricks und seine Einflüsse. Wie lesen wir in Galater 5, Vers 1? Da heißt es, so steht nun fest in der Freiheit, zu der uns Christus befreit hat. Und lasst euch nicht wieder in ein Joch der Knechtschaft spannen. Wir haben das schon mitgekriegt, ne? Wir sollen bleiben, feststehen in der Freiheit. Wir können also auch stolpern in der Freiheit. Wir sollen uns nicht wieder in ein Joch der Knechtschaft spannen lassen. Wir können uns also in ein Joch der Knechtschaft spannen lassen. Oder Epheser 4, Vers 27, wo wir sehr deutlich lesen, gebt nicht Raum dem Teufel. Gebt ihm keinen Raum. Im Englischen heißt es, gebt ihm keinen Fußbreit. Erlaubt dem Teufel nicht, den Fuß zwischen Tür und Angel in deinem Leben zu stellen. Ja, wenn das nicht möglich wäre, dann bräuchte man das nicht in die Bibel rein. Dann müsste Gott uns das nicht ein paar Mal, mehrmals an verschiedenen Stellen sagen. Gib Satan nicht die Möglichkeit, seinen Fußabdruck in deinem Leben zu hinterlassen.
Ich kann auch noch eine, wenn die Geschwister einander nicht vergeben, dann nutzt das Satan aus.
Satan nutzt viele verschiedene Dinge, die wir vernachlässigen. wie gesagt wurde, wenn wir nicht einander vergeben, wenn wir nicht in Einheit, in Liebe miteinander umgehen, Bitterkeit, das sind so Dinge, wo er gerne einen Fußabdruck in unserem Leben hinterlassen möchte. Ja, Rüdiger.
Ich denke, das ist ja auch, wenn es um Macht geht. Ich kenne viele Menschen auch Christen, die da fast ihre Heilsgewissheit verloren haben, weil sie sind vielleicht in Sünde geraten, sie haben zündig, auch die Jünger, die in der Exponierung von Jesus waren, sind gefallen, haben zündig. Macht ist nochmal für mich, auch was hier gemeint ist, größer Einfluss. Und ich meine schon, da würde ich eher betonen, dass wir schon immunisiert sind, ja. Das heißt aber nicht, dass wir natürlich auch fallen können, dass wir angegriffen werden können. Aber wenn wir unser Leben in die Hand Gottes einmal gelegt haben, meine ich schon, ich finde es auch wichtig, auch in der Seelsorge, ja, weil es gibt viele Menschen, die dadurch, dass sie gesündigt haben, vielleicht da in Unsicherheit geraten, was den eigenen Glauben angeht. Da meine ich, sollten wir auch den Menschen, die vielleicht äußerlich nicht so leben wie Christen, sollten wir einfach trotzdem zurufen, ja, du bist wiedergeboren, du bist auf der anderen Seite. Ich finde das immer sehr wichtig. Ich würde also eher das immunisieren, betonen, vielleicht siehst du es theologisch anders, aber ich finde es in der Seelsorge sehr wichtig.
Ja, in der Seelsorge, ist natürlich, geht man mehr in Details rein, in Feinheiten rein, vielleicht die Dinge, die noch kommen, vielleicht relativieren oder kommen wir uns da auch ein bisschen näher. In Epheser 4, Vers 30 zum Beispiel, da sagte Paulus, betrübt nicht den Heiligen Geist, den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid für den Tag der Erlösung. Betrübt nicht den Heiligen Geist. Wir können tatsächlich den Geist Gottes betrüben. Wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist und wir haben vor ein paar Wochen darüber gesprochen, was bedeutet. Der Herr hat uns versiegelt, sein Siegel aufgedrückt, wenn wir so möchten, bis zum Tag der Erlösung. Er alleine ist in der Lage, dieses Siegel zu öffnen, uns in Empfang zu nehmen. Wir sind versiegelt bis auf den Tag der Erlösung. Und dennoch können wir den Heiligen Geist betrüben. In 1. Thessalonicher 5, Vers 19 heißt es, unterdrückt den Heiligen Geist nicht. Wir können tatsächlich den Heiligen Geist unterdrücken. Wenn wir den Heiligen Geist unterdrücken, dann betrüben wir den Heiligen Geist. Uwe.
Ich habe eine Frage. Wie ist das zu sehen? Der Teufel hat ja von Gott die Macht gegenüber Hiob bekommen. Muss man das auch noch berücksichtigen, weil das hier war ein rechtschaffener Mensch und der Teufel durfte ja bis zu einem bestimmten Grad sich an ihm austoben, sag ich. Ist das heute zu sehen und in dem Zusammenhang hier?
Ja, wie ist das zu sehen mit Hiob, dem Gott ja, wo Gott Satan erlaubte, an Hiob dran zu kommen, sich an ihm auszutoben? Und gerade am Anfang sehen wir, wo ihm alles genommen wurde. Seine Kinder, sein Besitz, seine Gesundheit, seine Frau, seine Freunde sogar. Gerade am Anfang sehen wir, dass Satan keinen Fußabdruck in seinem Leben hinterlassen konnte, weil Hiob antwortete, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Also eine ganz lange Zeit hat Hiob an Gott festgehalten, wie wir eben in dem Vers gelesen haben, steht fest in der Freiheit, zu der Christus uns befreit hat. Er ist feste gestanden, er hat Gott gepriesen in seinem Leid. Gut, dann kamen die ganzen Einwände der Freunde, er fing an, sich zu verteidigen und hat dann den Blick für Gott verloren. Und Gott musste ihn dann ja auch zurechtweisen. Allerdings nennt Gott ihn immer noch meinen gerechten Hiob oder den gerechten Hiob. Satan ist von Gott das Recht gegeben, uns anzugreifen, uns zu versuchen, uns Fallen aufzubauen, ein Bein zu stellen, aber wenn wir feste stehen, wenn wir mit dem Herrn leben, wenn wir im Tal des Todesschattens darauf vertrauen, dass sein Stecken und Stab uns trösten, dass er bei uns ist, dann tun wir praktisch das, was der Herr sagt. Wir stehen fest und wir erlauben dem Teufel nicht, einen Fuß zu kriegen zwischen Tür und Angel. Ich denke, das, was wo wir dem Teufel einen Fuß geben zwischen Tür und Angel, das ist, wenn wir in Kompromisse hineinkommen. Und wenn wir Ja sagen zu Dingen, wo Gott Nein zu sagt, oder umgekehrt. Gut, es ist also möglich, auch für uns Christen, wir können uns wieder in ein Joch der Knechtschaft begeben. Wir müssen nicht, aber wir können. Wir können dem Teufel Raum geben, wir können den Heiligen Geist betrüben und wir können den Heiligen Geist auch unterdrücken. Und damit genau das nicht passiert, haben wir in Epheser 6 die herrliche Waffenrüstung. Den Helm des Heils, den Brustharnisch der Gerechtigkeit Jesu, den Gürtel der Wahrheit, die Schuhe der Verkündigung der Botschaft des Friedens, den Schild des Glaubens, das Schwert des Geistes und die Kraft des Gebets. Also, ich möchte eigentlich dabei bleiben, mit unserer Erlösung haben wir keine pauschale Immunität gegen die Angriffe des Teufels und auch nicht gegen die Einflüsse des Teufels. Wir haben eine Waffenrüstung, die wir anziehen sollen. Wir haben den Auftrag, festzustehen. Wir haben den Auftrag, zu kämpfen. Wir müssen kämpfen. Wer nicht kämpft, verliert. Wir müssen geistlich gesund leben. Daniel 11 sagt uns, wie das geschieht. Da heißt es, die Leute aber, die ihren Gott kennen, bleiben fest und handeln. Gott kennen, Jesus kennen, ihn immer besser kennenlernen, das gibt uns Kraft, fest zu bleiben und zu handeln. So, jetzt soll niemand sagen, Christen können vom Teufel besessen sein. Besessen drückt Besitz aus. Und Christen können nicht von Satan besessen sein. Sie können beeinflusst sein. Sie können verführt sein. Aber Besitzer von uns Gotteskindern, Besitzer von uns ist nur einer. Und das ist Jesus. Und er hat uns versiegelt bis auf den Tag der Erlösung. Christen können also nicht vom Teufel in dem Sinne besessen werden, aber wir können beeinflusst werden, wenn wir ihm Raum geben in unserem Leben. Und zwar bis zu einem Punkt, dass man manchmal nicht mehr weiß, wes Geistes Kind sie sind. Die nächsten Verse für heute, die beschreiben in erster Linie, dass Befreiung von Dämonen nicht geschehen sollte, ohne dass sich das entstandene Vakuum, wenn man das mal so ausdrücken möchte, wieder neu füllt. Was hilft es, wenn ein Mensch von Dämonen befreit wird, aber Jesus, der Stärkere, nicht den Platz einnimmt, der frei geworden ist? Die Verse haben auch hilfreiche Gedanken für unsere Nachfolge. Achtet mal beim Lesen auf folgende Frage. Was lernen wir über die Befreiung von Menschen, die einen unreinen Geist haben, über die ausgetriebenen Dämonen und über das, was in der unsichtbaren Welt geschieht? Das ist die Frage. Ich wiederhole die, nachdem ich den Text gelesen habe. Lukas 11, 24 bis 26. Wenn der unreine Geist von dem Menschen ausgefahren ist, so durchzieht er wasserlose Gegenden und sucht Ruhe. Und da er sie nicht findet, spricht er, ich will zurückkehren in mein Haus, aus dem ich weggegangen bin. Und wenn er kommt, findet er es gesäubert und geschmückt. Dann geht er hin und nimmt 7 andere Geister mit sich, die bösartiger sind als er selbst, und sie ziehen ein und wohnen dort, und es wird der letzte Zustand dieses Menschen schlimmer sein als der erste. So, hier gibt uns Jesus also so einen Blick hinter die Kulissen. Und die Frage war, was lernen wir über die Befreiung von Menschen, die einen unreinen Geist haben, über die ausgetriebenen Dämonen und über das, was in der unsichtbaren Welt geschieht? Wer möchte da zu irgendwas davon sich äußern?
Also es gibt in die unsichtbare Welt Geister Und diese Geister also beeinflussen Unternehmen stark so.
Okay.
Und wenn die rausgetrieben, wenn die reinige Geist raus, dann muss jemand anders dort bleiben, um sie nicht wiederzukommen.
Okay.
Und das kann, ich vermute, nur der Heilige Geist.
Okay. Die Antwort ist, es gibt unsichtbare Mächte, es gibt Dämonen. Dämonen können in einem Menschen leben. Dämonen können ausgetrieben werden. Aber dann muss dieser Raum, der entstanden ist, gefüllt werden. Und der Vorschlag war, das sollte der Heilige Geist sein. Sonst noch irgendwas? Ja, Rüdiger.
Ich denke, es gibt eine äußere Veränderung. Oder auch aus anderen Begebenheiten. Wenn der Mensch befreit wurde, war äußerlich plötzlich auch verändert.
Ja, sehr guter Gedanke. Wenn ein Mensch befreit wird von der Macht der Finsternis, dann ist das nicht nur eine innere Befreiung, sondern eine äußere Veränderung. Denken wir nur mal an den Bericht von den besessenen Gerasener, wo die vielen Dämonen dann in die Schweineherde gingen. Der Mann, der war eine Neugeburt, der war wie verändert. Ja, danke. Was noch?
Ich war gleich schon überklemmt mit so Süchten. Einer eine Sucht hat und ist davon befreit.
Ja.
Ein Drogenabhängiger zum Beispiel. So, jetzt wird er davon befreit und hat die ausgerieben, die Gedanken und alles. Und wenn er wieder zurückkommt, dann kommt er doppelt und dreifach.
Oh ja.
Dann erwischt einen dann ruhig siebenfach, kommt es schlimmer wieder,
ja.
Wenn man gar nicht befestigt ist.
Ja, danke, auch ein guter Gedanke. Wenn einer der in der Sucht drin ist, ob das jetzt Alkohol ist, Drogen oder so, wenn einer in der Sucht drin ist und wird davon frei und fällt dann wieder zurück, ist es oftmals wesentlich schlimmer als beim ersten Mal. Wir merken schon, da sammelt sich einiges, was wir hier im Text sehen, was wir aus dem Text lernen oder was wir auch bestätigen können. Das eine, was ich hier noch notiert habe, ist, wenn Jesus gebietet oder im Namen Jesu geboten wird, dann muss der unreine Geist den Menschen verlassen. Warum? Weil Jesus stärker ist, haben wir eben gelesen. Das andere ist, dass der unreine Geist eine Behausung sucht. Hier haben wir hier gelesen, dann durchzieht er wüste Gegenden und wenn er nichts findet, dann will er wieder zurück. Und auch das Beispiel, was wir eben erwähnt haben, von dem Gerasener, der befreit wurde von Dämonen, die suchten auch eine Behausung. Herr, dann, ich glaube, Herr haben sie Jesus genannt, haben gesagt, dann lass uns doch in die Schweineherde fahren. Der Wunsch des Dämonen ist schlussendlich, weil er nichts findet, hier in Jesu Beispiel, zurückzukehren. Und dann kommt er nicht alleine. Und die erneute Besessenheit, die ist schwerer als die erste. Grundsätzlich lernen wir daraus, eine Befreiung von den Mächten der Finsternis macht eigentlich nur dann Sinn, wenn dann Jesus Wohnung nimmt, wenn Jesus einziehen darf. Gut, das sind jetzt so ein paar, ich möchte mal sagen, theologische Lektionen, die wir daraus lernen. Lass uns mal versuchen, das auf die persönliche Ebene, auf unser persönliches Leben zu beziehen. Jetzt nicht, dass wir einen Dämon haben oder dass irgendwann mal ein Dämon ausgetrieben worden ist, aber stecken da Lektionen drin, wo wir sagen können, das ist eine Lektion, die können wir heute Abend mitnehmen.
Wir stehen ja manchmal in der Gefahr, um Sorgen zu machen.
Mhm.
Oder Angst zu haben. Wir werden aber auch gefordert, nur als Beispiel jetzt, uns keine Sorgen zu machen und auch keine Angst zu haben. Was ist, wenn wir uns immer weiter Sorgen machen und immer weiter Sorgen machen und immer weiter Sorgen machen, dann geben wir doch dem Teufel Raum das zieht uns doch vom Vertrauen in Jesus weg. Also, wenn Sorgen kommen, wenn Angst kommt, müssen wir diesem ganzen Zirkus ein Stoppschild hin tun und sagen, nein, in Jesu Namen, ich mache mir keine Sorgen, ich habe keine Angst, damit der Teufel keinen Raum in uns gewinnt.
Mhm. Ja, gut. Ich wiederhole das nochmal für den Livestream. Zum Beispiel, wenn wir uns Sorgen machen, dann machen wir uns manchmal Sorgen und hören nicht auf, uns Sorgen zu machen. Und es ist wie eine Spirale, die uns immer tiefer runterzieht und immer neue Sorgen hinzufügen. Wenn wir unsere Sorgen dann Jesus bringen, dann müssen wir ein Stoppschild dahin machen, dass die Sorgen nicht zurückkommen. Wie kann man so ein Stoppschild aufbauen? Was wäre ein Stoppschild zum Beispiel? Okay, mit dem Fuß aufstampfen. Versuch das mal, wer weiß, in der Bibel, da haben auch manche Propheten und Apostel Emotionen gezeigt. Gibt es noch eine andere Möglichkeit? Ja, bitte.
Ich denke, wichtig ist einfach auch anzuerkennen, dass es real existierende Mächte sind. Es gibt ja oft verharmlost, Belzebub oder so, wird ja auch in der Welt oft so als Hinschwitz angesehen, aber ich glaube, die Bibel hier auch irgendwie der Beute macht nicht mit. Real existierende Mächte, die Einfluss auf Menschen ausüben können.
Ja.
Auch in dieser Zeit, auch heute,
ja.
Ja, wir sehen es vielleicht jetzt heute nicht so viel. Vieles geschieht ja im Verborgenen, das macht die Sache vielleicht noch gefährlicher.
Ja.
Aber das ist heute eigentlich noch genau
so. Ja. Ja. Rüdiger hat gesagt, dass heute oftmals über diese Dinge gelacht wird oder werden abgetan, und wir können aus diesem Text heute mitnehmen, das hat sich nicht geändert. Das, was es damals gab, das gab es heute. Egal, ob darüber gespottet wird, ob darüber gelacht wird, ob es anders definiert wird, das, was damals Realität war, ist auch heute Realität. Und da können wir uns am Wort Gottes orientieren. Ja, bitte, der Sebastian. Richtig. Man soll dem Teufel keinen Freiraum geben. Keinen Fußbreit, keinen Zentimeter. Sehr gut. Ja, Herbert.
Unbestritten ist die Siegermacht Jesu auf der einen Seite, aber die andere Seite gibt keine Ruhe.
Ja, sehr gut. Das ist auch eine Lektion hier im Text. Unbestritten ist die Siegermacht Jesu, aber die andere Seite gibt keine Ruhe. Die ist immer wieder dran.
Da setzt da dann ja gerne an, wenn man so diese Sorgen einpflanzt oder Dinge im Weg stellt, und dann müssen dann aufstampft, oder man sagt eben, sollen wir jetzt reichen, jetzt stopp, dann tut man manchmal auch schon ein, eben wirkliche Gedanken dann auch noch Neues zu lenken, was abzulenken, man weiß nicht, man tut wirklich da nochmal Lobpreismusik, man will sich gut,
ja, sehr schön. Lissy hat Bezug genommen auf Anna Roses Kommentar, aufstampfen, Stoppschild hinhalten und dass man dann sich einfach auch mit was anderem beschäftigt. Da würde ich sagen, da kommt dann rein der Platz, der leer geworden ist, weil ich meine Sorgen Jesus gegeben habe, den fülle ich dann mit was anderem. Zum Beispiel, wie du sagst, mit Lobpreismusik. Oder, Anna Rose, du sprachst von einem Stoppschild. Auf die eine Seite, die ich dem Teufel entgegenhalte, kann ich schreiben Stopp und unten noch ein Bibelvers drunter. Und auf die Rückseite schreibe ich einen Bibelvers für mich. Der mir, rufen mir in Erinnerung. Den ich dann sehe, wo ich sagen kann, ich kann dem Herrn vertrauen. Also, wir merken schon, das sind verschiedene Lektionen, ja.
Ich würde das gerne erklären. Ich glaube, das ist einfach wichtig, dass wir das Wort Gottes kennen. Und das Füllen mit anderen, dass da nichts Schlechtes wieder in uns Raum zu finden, das hat für mich auch damit zu tun, dass wir wirklich Wort Gottes kennen. Und das ist, glaube ich, auch, was der Rüdiger vorhin auch ansprach, dass wir müssen den Blick auf Jesus richten, auf die Zusagen, die er gemacht hat, auch wenn Geschwister irgendwo einen Punkt haben, wo sie in Zweifel geraten, müssen den Blick wieder auf Jesus richten. Und mir geht das so, als Kind habe ich christliche Kinderlieder gehört und habe da Wahrheiten der Bibel haben sich verinnerlicht. Hatte man im Ohr. Da hat man in der aus Predigt, aus der Bibel gehört, da hat selber in der Bibel gelesen. Man lernt das Wort Gottes kennen und man weiß die richtigen und wahren Antworten. Und die kann man sich vorsagen, wenn man sie weiß.
Ja, sehr gut. Es war eine Bestätigung dafür, dass wir nicht nur abgeben, sondern dass wir uns auch füllen, und zwar mit dem Wort Gottes, mit Jesus besser kennenlernen, das Wort Gottes kennen. Lars hat ein Beispiel gebracht von seiner Kindheit, wo er Kinderlieder oder kindgemäße Geschichten gehört hat, gesungen hat, und die haben ihn mit etwas gefüllt, was bis heute Frucht bringt und ihn ausfüllt. Und wir merken, worum es geht. Es geht darum, dass wir mit dem Guten erfüllt sind, uns mit dem Guten erfüllen, das lebendige Wasser nehmen, damit das modrige Wasser rausgeht oder gar keinen Platz mehr hat, zurückzukommen. Eine leere Seele ist durstig. Wenn wir etwas abgeben, dann sind wir durstig. Und dann suchen wir. Die Welt bietet alle möglichen und unmöglichen Wasser, um unsere Seele zu füllen und zu vergiften. Jesus hat das und Jesus ist das lebendige Wasser. Epheser 5, Vers 18. Betrinkt euch nicht mit Wein, sondern sonst ruiniert ihr damit euer Leben. Lasst euch stattdessen mit dem Heiligen Geist erfüllen. Unsere Seele will und muss mit irgendetwas erfüllt werden. Das sehen wir in der ganzen Welt. Menschen suchen nach etwas, womit sie ihre Seele erfüllen können. Ob das Alkohol ist oder andere Süchte, ob das Pornografie ist, ob das Freunde sind mit schlechtem Einfluss, ein Lebensstil, der Jesus nicht gefällt. Unsere Seele will nicht leer bleiben. Und wir wollen sie mit was Besserem füllen. Wir wollen sie mit Jesus füllen, mit dem lebendigen Wasser. Jemand hat gesagt, der beste Weg, das Böse zu vermeiden, ist Gutes zu tun. Der schönste Garten, den ich je gesehen habe, war so voller Blumen, dass kaum Platz für Unkraut war. In keinem Garten reicht es, Unkraut zu jäten. Am besten ist, man hat irgendwie einen herrlichen Bodendecker, wo das Unkraut gar nicht durchkommt. Als wir Jesus begegnet sind, da ist unsere sündige Natur mit ihm ans Kreuz gegangen. Unser Fleisch will uns immer noch versuchen und will uns immer noch zur Sünde führen. Aber wir haben jetzt eine neue Natur. Wir haben jetzt eine Königskind-Natur. Wir haben jetzt eine Natur mit einem neuen Geschmack, mit einer neuen Liebe, mit neuen Interessen, mit neuen Einflüssen. Und diese Natur, die möchte in uns wachsen, wie ein Bodendecker, so dass immer weniger Unkraut zurückkommt. Gut, die letzten beiden Verse, als Jesus das Verlangen des Dämonen zurückzukommen, als er darüber gelehrt hat, lesen wir in Lukas 11, 27 und 28. Es geschah aber, als er dies redete, da erhob eine Frau aus der Volksmenge die Stimme und sprach zu ihm: Glückselig ist der Leib, der dich getragen hat, und die Brüste, die du gesogen hast. Er aber sprach: Glückselig sind vielmehr die, die Gottes Wort hören und es bewahren. Wollen wir der Frau einen Pluspunkt geben? Natürlich ist es schön, wenn eine Frau Mutter wird von solch einem Lehrer, wie Jesus es gewesen ist. Und es ja auch immer noch ist. Aber Jesus sagt, noch glücklicher als diese Frau, noch glücklicher als Maria in dem Fall, noch glücklicher sind diejenigen, die Gottes Wort hören und tun, deren Seele befreit ist und erfüllt mit dem Geist Gottes. So, soweit heute Abend. Ich möchte auch heute Abend einladen zu einer Gebetsgemeinschaft. Gerne wie letztes Mal einen Gedanken, den du vor Gott ausbreitest. Irgendwas, wo du heute Abend gesagt hast, ja, das will ich mir zu Herzen nehmen. Oder ja, das war gut. Ja, Jesus, dank Jesus, lob ihn dafür, dass er dem Satan den Kopf zertreten hat, dass er unsere Schuld vergeben hat, dass er fähig ist, unsere Sünden und unsere Seele zu füllen, dass er das lebendige Wasser ist oder gibt. Oder bitte ihn um das, was du brauchst. Lass uns eine Gebetsgemeinschaft machen und ich mache dann Schluss. Herr, wir danken dir, dass wir zu dir kommen dürfen heute Abend mit dem Wissen, dass du nichts lieber möchtest, als uns zu erfüllen mit deinem Geist, mit dir selbst.